Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag, in dem es um 2000 Jahre Christentum in Europa geht. Und zwar möchte ich heute Abend zeigen, wie der Zusammenhang zwischen der Geschichte Europas und der Bibel ausschaut. Das heißt, wir werden in der Übersicht heute Abend durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurchgehen. Und dabei werden wir sehen, dass Europa die Bibel viermal geschenkt wurde. Aber auch viermal wurde sie geraubt. Und es ist ja manchmal nützlich, wenn man weiß, wie ein Vortrag aufgebaut ist. Man versteht einfach besser. Mir ist aufgefallen, die Form des Vortrags heute Abend entspricht eigentlich genau dem dritten Satz der Grande Sonate Pathétique von Ludwig van Beethoven. Es ist ein Rondo Allegro und ein Rondo ist ja so aufgebaut, es gibt hier einen Teil A, der immer wieder kommt, aber durch Zwischensätze unterbrochen wird. Also die Form ist bei diesem Sonatenschlusssatz A oder A1, dann kommt B, ein anderer Zwischenteil, dann A2, C, A3, D, A4, dann E und noch eine Coda. Das ist ein Anhang. Und das wird es auch in diesem Vortrag geben. Sie werden also sehen, viermal wird Europa die Bibel geschenkt und viermal wird Europa die Bibel geraubt. Und dann ein wichtiger Anhang, den Sie dann auch eben finden in dieser Sonate. Es ist ja interessant in der europäischen Musik. Die europäische klassische Musik geht eigentlich in der geschichtlichen Linie zurück bis auf die Tempelmusik Israels. Es waren Juden, die haben die frohe Botschaft von Jesus Christus nach Europa gebracht. Und die haben mit ihrer Botschaft auch die Lieder aus dem Tempel und der Synagoge mitgebracht. Das hat dazu geführt, dass in den ersten 4 Jahrhunderten die oft sehr ekstatische und motorisch-rhythmisch geprägte Musik der Römer und Griechen verdrängt wurde. Und ausgehend aus dieser jüdisch-frühchristlichen Musik hat sich später die klassische Musik entwickelt. Und die ist linear gedacht. Genauso wie wir den Geschichtsunterricht kennengelernt haben in der Schule. Ja, da denkt man linear, wie die Ereignisse miteinander zusammenhängen, aber sie gehen, schreiten vorwärts. Für uns ist das ganz selbstverständlich hier in Europa. Aber gehen Sie mal nach Thailand und nach Indien, in den östlichen Religionen, ist die Vorstellung, alles ist ein Kreis, ein Rad. Und darum sehen Sie auch bei vielen buddhistischen Tempeln das Rad. Und es ist da die Auffassung, eigentlich ist alles sinnlos. Ein sinnloses Rad, in dem sich alles wiederholt, 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 wiederholt. Und das Ziel wäre da, auszubrechen. Und die sehen die Geschichte in dieser Denkart nicht als eine Entwicklung. Aber Europa hat dieses Denken, lineare Denken bekommen von der Bibel. Denn die Bibel beschreibt uns, wie Gott am Anfang die Welt erschuf und wie in der Vollendung Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dazwischen wird die ganze geschichtliche Entwicklung mit dem prophetischen Ausschau als eine Linie gezeigt. Und so ist die klassische Musik, die spiegelt das wider, diese Entwicklung. Und es ist ein Vorwärtsschreiten. Es ist eben so, wenn man eine solche Sonate spielt, da ist es wie wenn jemand eben Geschichte erzählt. Und es regt zum Denken an. Man geht weiter, weil die Themen so entwickelt werden. Ganz anders als in der östlichen Musik. Da dreht sich alles auch musikalisch irgendwie im Kreis. Und ist auf Ausschalten des Denkens bedacht. Aber nicht dieses Fortschreiten. Und nun, eben damit Sie den Vortrag gerade auch musikalisch vorweg erfassen, spiele ich Ihnen den dritten Satz vor. Es ist bei Beethoven sehr typisch. Es kann ganz pianissimo sein und es kann über alle Zwischenstufen bis zum fortissimo gehen. Auch sehr typisch bei Beethovens Forzati, dass gewisse Töne akzentuiert werden, aber ganz überraschend. Das ist so richtig Beethoven, das werden Sie jetzt gleich hören. Und dann wissen Sie, wie der Vortrag funktioniert. Und achten Sie darauf, das Thema A ist so. Und so weiter. Und das wird immer wieder kommen. Und dann wissen Sie, wenn Sie es wieder hören. Ah, jetzt haben wir wieder A. Ja, da kommt jeder mit auf Anhieb, auch wenn man die Sonate nicht kennen würde. Aber viele kennen sie ja. Schon der erste Satz. Mit diesem Akkord weiß man sofort. Das ist Pathetik, ja? Ja. Aber jetzt nur der dritte Satz. Denn es gibt nicht ein Konzert, sondern einen Vortrag. Jetzt wissen Sie, wie der Vortrag aufgebaut ist. Und nun wollen wir uns das im Detail ansehen. Und wir beginnen ganz vorne, vor 2000 Jahren. Jesus Christus wurde am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika geboren. In Bethlehem. Er erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den kommenden Erlöser. Dazu habe ich auch ein Büchlein geschrieben, der verheißene Erlöser, wo dieser Nachweis gegeben wird. Nun, schon interessant, diese strategische Lage des Landes Israel, in dem Jesus Christus geboren wurde. Es liegt also an diesem Knotenpunkt von drei Kontinenten und dadurch konnte das Evangelium, das bedeutet die frohe Botschaft von Jesus Christus, bereits im ersten Jahrhundert sofort auf drei Kontinenten verbreitet werden. Amerika kam dann später und auch Australien. Aber es begann mit diesen drei Kontinenten. Und im ersten Jahrhundert, als das Evangelium schon nach Afrika ging, in Asien ausgebreitet wurde und eben nach Europa gebracht wurde, hätte man sich so fragen können, welcher Kontinent wird auf die Lehre der Bibel, auf die christliche Lehre, das Evangelium, ganz besonders reagieren? Welcher Kontinent wird vielleicht einmal ein christlicher Kontinent werden? Das hätte Asien sein können. Das hätte Afrika sein können. Aber wir wissen, mit Europa war das ganz speziell. Ganz anders. Und es ist so in der Jesaja-Rolle im Alten Testament. In diesem Prophetenbuch aus der Zeit um 700 vor Christus, da haben wir 5 Gottesknecht-Gedichte auf den Messias hin. Und eines davon, das erste, ist Jesaja 42. Das vierte übrigens ist Jesaja 53, wo gesprochen wird davon, dass der Messias kommen wird und sterben wird für unsere Sünden als Opfer. Aber eben da in Kapitel 42, da hört man die Stimme von Gott Vater, der sagt, siehe mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Und mit Nationen ist im Hebräischen gemeint die nichtjüdischen Völker. Die werden durch den Messias einmal besonders erreicht werden, durch seine Botschaft. Weiter, er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Er wird also nicht kommen wie ein Revolutionär. Nicht wahr? Revolutionäre, die schreien auf der Straße. Und die peitschen das Volk auf zur Revolution. Aber der Messias wird kein Revolutionär sein. Er wird nicht so auftreten. Und dann heißt es weiter, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird Acht haben auf Menschen, die wie ein geknicktes Rohr sind. Und da kann doch schnell mal einer sagen, ja, dann reißen wir das ganz runter. Nein. Er nimmt sich solcher geschwächter, verletzter Menschen an. Und wenn da nur noch ein Docht ein bisschen glimmt, da ist doch etwas da. Da wird er nicht einfach noch, wie manche von uns das vielleicht machen würden, noch ganz auspusten. Nein, er versucht, dass dieses Glimmende wieder kommt und ein Feuer wird. Also da, wo er etwas sieht, im kleinen Ansatz, da nimmt er sich dessen an und fördert es. Und dann heißt es weiter, er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Denken Sie zum Beispiel an die Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 7. Da ist das genau so geschehen. Und dann heißt es schließlich, er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Sie merken, da habe ich einen Ausdruck unübersetzt gelassen. Hebräisch. Die Iyim werden auf ihn harren. Meistens wird Iyim übersetzt mit Inseln. Aber es ist ein Problem, das Wort Iyim bezeichnet nicht einfach Inseln, sondern ganz speziell die Inseln des Mittelmeeres. Und zwar auf der europäischen Seite. Und noch etwas, damit ist Iyim nicht erklärt. Iyim bezeichnet nämlich die ganze Küstenlinie von der Türkei über ehemaliges Jugoslawien, dann Griechenland, Italien bis nach Spanien. Also das hebräische Wort Iyim bezeichnet also die Inseln auf der europäischen Seite im Mittelmeer und die europäischen Küsten, der europäische Küstenstreifen bis nach Spanien. Man könnte sagen, das ist ein typischer Ausdruck im Alten Testament für Europa. Und hier wird gesagt, die Iyim werden speziell auf diese Lehre harren. Europa. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo im Alten Testament die Iyim erwähnt werden. Schon 1. Mose 10 wird von den Japhetiten gesagt, nach der Sintflut, dass sie ausgewandert sind von Babel auf die Iyim. Und dann wird erwähnt von den Japhetiten, der Sohn Javan, der Stammvater der Griechen und so weiter und so fort. Das sind die späteren Europäer. Aber Sie sehen auch im Buch Esther kommt dieser Ausdruck wieder vor, in den Psalmen und sehr, an sehr vielen Stellen in Jesaja. Dann aber auch Jeremia, Ezekiel, Daniel und Zephania. Europa im Alten Testament. Ist ja schon interessant. Und hier auf diesem schönen NASA-Bild sieht man die Inseln auf der europäischen Seite. Das ist Ägypten. Hier das Land Israel, man sieht das Tote Meer, den See Genezareth. Ja, und Iyim bezeichnet also diese Inseln, Zypern, Kreta, die griechischen Inseln und eben die ganzen europäischen Küstenstreifen bis nach Spanien. Es ist so, Keil und Delitzsch, das waren ja zwei der größten Hebräischkenner im 19. Jahrhundert. Deutsche Gelehrte. Die haben in ihrem vielbändigen Kommentar zum ganzen Alten Testament, der eine Fundgrube ist an Erkenntnis über hebräische Details des Alten Testaments, da haben sie in Band 1, Seite 134 erklärt, Iyim ist eben nicht einfach Inseln, sondern es bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Das habe ich ein paar Mal repetiert. Jetzt wissen es alle auswendig. Hätte ich das nur einmal gesagt, die meisten hätten es wieder vergessen. Und nun, im ersten Jahrhundert wird die biblische Botschaft nach Europa gebracht. Europa wird die Bibel geschenkt. Und denken Sie auch daran, dass manche Bücher des Neuen Testaments wurden direkt nach Europa geschickt. Der Römerbrief nach Italien, nach Rom. Die zwei Thessalonicher Briefe, eben nach Thessalonich. Die zwei Korinther Briefe nach Korinth in Griechenland, ja? Und so wurden also Bibelbücher sogar speziell für Europa verfasst. Und die anderen Bibelbücher wurden auch gebracht nach Europa. Und das Leben des Apostels Paulus ist besonders interessant. Er war ja der Apostel Jesu Christi für die nichtjüdischen Völker. Im Gegensatz zu den 12 Aposteln, die speziell eine Berufung hatten für die 12 Stämme Israels. Die Apostelgeschichte beschreibt, wie der Apostel Paulus viele Missionsreisen durchgeführt hat und auf diesen Reisen kam er nach Europa. Und Sie sehen hier auf dieser Karte des Römischen Reiches, dass auf 3 Kontinenten seine Herrschaft ausgeübt hatte. Ja? Asien, Afrika und Europa bis nach England. Da ist der Apostel Paulus gekommen nach Kreta, nach Zypern und nach Kreta. Er kam nach Griechenland und nach Mazedonien, dann auch nach Dalmatien oder Illyricum wird das genannt. In Römer 15 sagt er, dass er bis nach Illyricum, Illyrien gekommen ist und das ist das Gebiet Norden von Albanien über Gebiete von Montenegro, Bosnien, Herzegowina bis nach Kroatien. Und weiter wissen wir, der Apostel Paulus kam nach Italien, nach Rom und diesen Wunsch, den er schon ausdrückte in Römer 15, über Rom einmal bis nach Spanien zu gehen, wurde ihm schließlich gewährt. Es gibt ein frühchristliches Buch aus der Zeit um etwa 100 nach Christus, das bezeugt, dass Paulus bis nach Spanien gekommen ist. Aber das war nach den 4 Missionsreisen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Er wurde dann nochmals freigelassen von Kaiser Nero nach 2-jähriger Gefangenschaft und reiste nochmals herum, wurde dann aber nochmals verhaftet und kam dann in die Todeszelle in Rom und wurde später von Kaiser Nero enthauptet. Aber er kam wirklich bis nach Spanien. Also man kann sagen, er hat wirklich die Iyim mit dem Evangelium bedient. Aber das Römische Reich stellt sich gegen die Bibel. Das Römische Reich zeigte sehr viel Feindlichkeit gegenüber der biblischen Botschaft als politische Größe, ja. Viele Menschen und besonders arme Leute, Sklaven, die waren erfreut über diese Botschaft. Ganz viele Menschen wurden Christen, glaubten an Jesus Christus als ihren Erlöser. Aber das Römische Reich als Reich stellte sich sehr stark dagegen. Und das begann schon im ersten Jahrhundert. Hier sehen Sie den Kopf von Kaiser Nero. Das war ein erbitterter Christenfeind. Und er hat ganz schlimm die Christen verfolgt, bis aufs Blut. Das ist so unter 10 Kaisern geschehen. In Wellen kamen immer wieder Verfolgungen der Christen und damit Verdrängung der biblischen Botschaft bis auf Kaiser Diokletian. Das ist sein Gesicht. Das war ein schrecklicher Mann. Und der hat die schlimmste Christenverfolgung durchgeführt. Und zwar, bei ihm war sie so im umfassendsten Sinn im Römischen Reich, wie das noch nie zuvor geschehen war. Und dieser Mann hat dafür gesorgt, dass nicht nur die Christen getötet werden, sondern dass man auch die Bibelhandschriften vernichtet, zerstört. Der hat also wertvolle griechische Bibelhandschriften hat er kaputt gemacht, so dass wir sie heute eben nicht mehr haben als Textzeugen. Und die Behauptung von den, besonders von den Intellektuellen im Römischen Reich war die, die Bibel ist schädlich für das Römische Reich und es ist eigentlich eine Botschaft nur für die Dummen. Für die Sklaven und für die Dummen allgemein, aber nicht für die Gescheiten und für die Gebildeten. Aber dann kam die konstantinische Wende im 4. Jahrhundert. Nach Diokletian kam Kaiser Konstantin an die Macht und der hat die Politik ganz geändert. In dieser Zeit des 4. Jahrhunderts wird das Christentum plötzlich erlaubte Religion. Bis dahin war das eine illegale Religion. Warum? Jeder durfte doch glauben im Römischen Reich, was er wollte. Das Römische Reich war doch sehr tolerant. Ja und nein. Man durfte glauben, was man wollte. Und man konnte auch zwei Religionen gleichzeitig haben. Das war bei vielen der Fall. Die gehörten zur römisch-griechischen Religion mit Zeus, Apollo und so weiter. Oder Jupiter, wenn Sie den lateinischen Namen wollen. Aber gleichzeitig gehörten die noch zu einem Geheimkult aus Asien. Es gab so viele Mysterienkulte, ganz eigenartige, mystische Kulte. Und das war für die kein Problem, dass man zu zwei Religionen gehört. Das ging. Für die meisten war das überhaupt kein Problem. Und dann kam noch dazu, die Kaiser betrachteten sich selber als Götter. Und sie wollten verehrt werden. Und durch diese Verehrung wollten sie das Römische Reich religiös, politisch zusammenhalten. Und da hatten die Christen ein Problem. Die Bibel lehrt, es gibt nur einen wahren Gott. Und darum war es für sie absolut unmöglich, dem Kaiser irgendwelche Opfer zu bringen. Und das verstanden die Römer nicht. Diese Leute sind so engstirnig. Die glauben einfach nur etwas und sie dürfen ja das alles glauben, was in der Bibel steht. Aber sie müssen einfach noch zusätzlich dem Kaiser opfern. Aber das ging für einen echten Christen absolut nicht. Es gibt nur einen wahren Gott und nur ihm soll man dienen, sagt das Alte und das Neue Testament. Das ging nicht. Und darum wurden Tausende von Christen abgeschlachtet, den Löwen vorgeworfen, gekreuzigt, in Gladiatorenspielen umgebracht. Und dann kam diese Wende. Und Konstantin sagt, das Christentum ist eine erlaubte Religion. Und schon bald nachher wurde das Christentum zur Staatsreligion. Unglaublich. Plötzlich war es sogar so, es war ein Vorteil, wenn man sagte, ich bin ein Christ. Denn solche, die sagten, ich bin ein Christ, die bekamen auch leichter Zugang zu den hohen Ämtern im Römischen Reich. Plötzlich kommen die Christen irgendwie zur Macht. Aber ich greife schon ein bisschen voraus. Was ich noch hier betonen möchte, mit dieser Wende kam auch Folgendes. Europa wurde die Bibel nochmals neu geschenkt. Und zwar hat Kaiser Konstantin auf Staatskosten prächtige Bibelhandschriften auf Griechisch herstellen lassen. Europa wird die Bibel noch einmal geschenkt, nachdem sie durch das Römische Reich in den Verfolgungen geraubt worden war. Aber diese Zeit von Konstantin ist sehr zwiespältig. So wie dieser Kaiser zwiespältig war. Ja? Der hat sich weiterhin als Pontifex Maximus gesehen, als oberster Priester in der römisch-griechischen Religion. Und gleichzeitig wollte er das Oberhaupt der christlichen Kirche sein. Wie geht das? Also ganz, ganz eigenartig, dieser Mann. Aber eben den Christen ging es plötzlich so gut und die Bibel wurde nochmals Europa geschenkt. Aber diese Zeit war eine gefährliche Zeit, wo viele Christen den Griff zur Macht unternahmen. Und zwar muss man sich Folgendes überlegen. die Christen begannen, die Machtstrukturen des Römischen Reiches zu kopieren. Ja, das Römische Reich war aufgebaut wie eine Pyramide. Ganz oben der Kaiser. Und dann kamen die hohen, ganz hohen Beamten und dann unter den hohen Beamten die etwas weniger hohen Beamten und so weiter, bis dann zum einfachen Fußvolk ganz unten, ja? Und nun begannen die Christen, diese Struktur zu kopieren. Das findet man nirgends. Sowas in der Bibel, ja? Dass die Bibel so eine Art Kaiser oben haben sollte. Aber der Bischof von Rom wurde erhoben als der oberste Bischof über die ganze Christenheit. Und damit entstand das Papsttum. Insbesondere mit Leo dem Ersten, 440 nach Christus. Und man baut einen hohen Klerus da oben auf, entsprechend den hohen Ämtern im Römischen Reich, bis unten zum einfachen Volk. Und was da geschah, war etwas sehr Schlimmes. Das Christentum wurde völlig verändert. Der Machtapparat ersetzte die Autorität der Bibel. Ich will Ihnen erklären, wie das aussieht. Im ersten Jahrhundert, stellen wir uns vor, man hatte irgendeine schwierige moralische Frage. Da haben die Christen gesagt, was sagt die Bibel zu diesem Punkt? Und man hat gesucht in der Bibel nach Antworten, was sagt Gott dazu? Aber stellen Sie sich vor, im 4., 5. Jahrhundert hätte man eine schwierige Frage gehabt, moralisch, dann hätte man gesagt, was sagt der Papst zu diesem Punkt? Was sagen die ganz hohen Kleriker? Was sagen die Konzilien? Und es konnte sein, dass der Papst, die ganz hohen Kleriker und auch die Konzilien sagten, was in der Bibel stand. Und in manchen Konzilien, wie das Konzil von Nicäa, das Konzil von Konstantinopel und sogar dann auch das Konzil von Ephesus, da haben die wirklich auch verkündigt, was die Bibel sagt. Zum Beispiel im Konzil von Nicäa wurde festgehalten, ja, die Bibel lehrt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes dem Vater gleich ist. Er ist Gott, allgegenwärtig, so wie der Vater. Im Konzil von Konstantinopel haben sie gesagt, der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern er ist Gott. Es gibt nur einen Gott, aber in der Gottheit gibt es drei Personen. Und der Heilige Geist ist auch Gott, wie der Vater und der Sohn. Und so haben die das Gleiche gesagt. Und trotzdem war es nicht mehr das Gleiche. Man fragte eben nicht mehr, was sagt die Autorität der Schrift, sondern man fragte, was sagen die Konzilien? Was sagt der Papst? Was sagen die Kardinäle? Und Sie sehen, die Autorität wurde von der Bibel wegverschoben auf die Autorität von Menschen. Und es geschah dann auch, dass dieser Machtapparat auch Dinge beschloss, die mit der Bibel, Dinge beschlossen, die mit der Bibel nicht kompatibel sind. Und da baute sich ein Machtapparat auf, von Rom aus gesteuert, und das führte zu einem Bibelraub. Und zwar wurde schließlich gelehrt, keine Bibel für das Volk. Das Volk darf keine Bibel haben. Denn wenn die einfachen Leute die Bibel lesen und für sich studieren, dann werden sie es garantiert falsch auslegen. Und darum dürfen sie gar nicht lesen. Und die Bibel soll man nur, wenn man sie schon liest, nur in Latein lesen. Ja gut, im Römischen Reich früher, das war die normale Sprache, ja, Latein. Aber in den folgenden Jahrhunderten ging Latein immer mehr verloren als gesprochene Sprache. Und das Volk in Europa sprach eben die verschiedenen Volkssprachen. Und Hätten sie eine Bibel gehabt, sie hätten sie ja trotzdem nicht verstanden. Und so konnten eigentlich nur hohe Kleriker, die auch gebildet waren, die Bibel überhaupt lesen. Aber selbst viele Priester, die waren gar nicht gebildet, dass die genügend Latein gekannt hätten, um die Bibel zu lesen, zu studieren. Die Bibel wurde geraubt. Und es ging sogar eben so weit, dass man auch gesagt hat, man darf die Bibel nicht in Volkssprachen übersetzen. Und Bibelübersetzer und Bibelleser wurden verfolgt. Und die Behauptung war, die Bibel ist viel zu kompliziert. Das ist unverständlich. Das ist nur für den wirklich gebildeten Klerus. Wir sehen, eine ganz andere Argumentation als das Römische Reich. Da sagte man natürlich nur für die Dummen. Also wenn man intelligent ist, schon gar nicht Bibel lesen, ja? Bringt gar nichts. Und jetzt sagt man, nein, die Bibel ist nur für die ganz Gebildeten, aber nichts für die Dummen. Und so wurde Europa die Bibel wieder genommen. Und dann kam der 31. Oktober 1517. Das ist der Beginn der Reformation. Und man muss sich das ganz klar vor Augen halten. Dieses Ereignis vor 500 Jahren ging aus von einem Mönch, einem Katholiken, der die Bibel lesen konnte. Und er hat gemerkt, ja, aber das müssten ja alle Leute wissen. Und dieser katholische Mönch hat festgestellt, wir sind ja als Christen so weit weggekommen von dem, was die Bibel lehrt. Was wir aus dem Christentum gemacht haben, das ist ja gar nicht mehr das, was in der Bibel steht. Wir haben uns so weit entfernt. Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Luther wollte nicht die Kirche zerstören, sondern er wollte sie reformieren. Wir haben schon heute Morgen erklärt, was heißt Reformation? Re heißt zurück. Und Formation, da steckt das Wort Form drin. Zurück in die ursprüngliche Form. Und Martin Luther realisierte, das Einzige, was Autorität hat, ist die Bibel. Und nicht die Menschen haben Autorität. Nur die Bibel. Und er dachte, das ist eine gute Sache, wenn ich eben wieder verbreite, was man in der Bibel findet an Wahrheiten, wie wird ein Mensch gerettet. Die Bibel steht nicht durch gute Werke, sondern durch Glauben an Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das müssen doch alle Leute wissen, hat er sich gesagt. Aber der Machtapparat wollte das nicht, wollte sich nicht zurück in die ursprüngliche Form bringen. Und darum kam Luther vor den Reichstag in Worms. Und da waren die Führer, die Fürsten, die hohen Fürsten von Europa versammelt. Und der Kaiser. Und auch Führer der Kirche von Rom. Und man sagte Luther, du ziehst alles zurück. Jetzt. Der Druck war unglaublich. Und er sagte, ich brauche noch eine Nacht Bedenkzeit. Es wurde ihm gewährt. Aber stellen Sie sich nicht vor, dass der geschlafen hätte. Am nächsten Tag steht er vor dieser erlauchten Gesellschaft, Führerschaft von Europa. Und er sagt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Mein Gewissen ist gebunden an die Bibel. Gott helfe mir. Und dann war er freiwillig. Man hätte ihn auf der Stelle töten können, ohne bestraft zu werden. Aber Luther konnte gehen. Doch auf dem Weggang wird er überfallen von seinen Freunden. Und die bringen ihn auf die Wartburg. Er musste seinen Haarschnitt ändern, Kleider wechseln. Von jetzt an wurde er angesprochen als Junker Jörg auf der Wartburg. Was macht ein solcher Mann hier in diesem Gefängnis seiner Freunde? Er sagte sich, die Menschen brauchen die Bibel. Ich übersetze die Bibel auf Deutsch. Und so war das die Zeit, in der er in einer Rekordzeit von wenigen Monaten das Neue Testament auf Deutsch übersetzte. Und dann ging er noch über Jahre daran, um auch das ganze Alte Testament zu übersetzen. Und genau in dieser Zeit, ein bisschen vor Luther, wurde ja die Druckerpresse erfunden. Übrigens, Gutenberg hatte die Idee bekommen von der Weinpresse. Hat sie gesagt, die Weinpresse, das ist ja fantastisch. Und genau diese Technologie können wir brauchen, um Buchstaben zu pressen, anstatt Trauben. Und so entstand die Druckerpresse. Und die hat dazu geführt, das ist fantastisch, das erste Buch, das man gedruckt hat, war die Bibel. Auf Lateinisch. Natürlich. Das war also noch vor Luther, um 1450, grob gesagt. Und dann hat man, unter den ersten Schriften, hat man so kurze Briefchen gedruckt. Ablässe. Aber nun, Luther übersetzt die Bibel und jetzt plötzlich konnte man die Bibel drucken auf Deutsch. Konsequenz. Sie müssen sich vorstellen, eine Bibel, sagen wir so um 1300 herum, kostete so viel wie ein Rittergut. Also wer kann das kaufen? Also das konnten nur die ganz erlauchten Fürsten von Europa sich leisten. Aber durch die Druckerpresse wurde der Preis einer Bibel runtergedrückt auf den Preis eines BMWs. Gut, ist auch nicht schlecht. Aber man hat Fortschritte gemacht und so konnte die Bibel schließlich runtergedrückt werden auf den Preis eines Kühlschranks. Das kann sich schon mancher leisten. Und der Preis ging dann noch weiter runter in der Geschichte bis auf ein paar Eier. Oder gratis, ja? Es gibt Leute, die geben Bibeln gratis ab. Und so wurde also im 16. Jahrhundert, kann man sagen, die Bibel Europa noch einmal geschenkt. Und nicht wahr? In anderen Ländern wurde die Bibel auch übersetzt und dem Volk gegeben, sodass die Menschen wieder einen direkten Zugang zur Bibel bekamen. Aber fantastisch, gerade in einer Zeit, in der man die Bibel dann auch mit neuen Möglichkeiten massiv verbreiten konnte. Aber dann, das war jetzt A3. Und Sie haben ja gemerkt bei der Pathetik, als Sie gehört haben, jetzt haben wir das dritte Mal das Thema, ja? Jetzt ist es dann bald fertig. Ja, jetzt kommt D. Die Bibel wird nochmals geraubt. Und zwar, im 18. Jahrhundert kommen plötzlich die Aufklärungsphilosophen auf. Und die rauben Europa noch einmal die Bibel. Sie sehen hier Voltaire. Das war ein französischer Denker. Der hat gesagt, habt ihr gesehen, diese Religionskriege? Das ist ja ganz abscheulich. Seht ihr, das Christentum, das führt zu Krieg und Streit. Es war ja so, der Machtapparat wollte keine Reformation. Und darum wurde dieser Bibelaufbruch verfolgt. Man wollte ihn zerstören. Und das hat die Religionskriege gemacht. Aber dann sagt Voltaire, le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Seht ihr, wir wollen gar nichts mehr zu tun haben mit Kirche, mit Bibel, mit Jesus Christus. Wir wollen uns nur noch von unserem Verstand leiten lassen. Das war die Devise der Aufklärer. Und zu diesen Menschen gehörten auch Lessing oder Immanuel Kant, der hat ein Büchlein geschrieben über den Weltfrieden. Mit unserer Vernunft können wir so miteinander vernünftig umgehen, dass wir schließlich den Weltfrieden hinkriegen. So haben sie gedacht und ihre Grundbotschaft war, die Bibel ist falsch und eigentlich nur für die Dummen. Und so wurde die Bibel Europa nochmals geraubt. Im 18. Jahrhundert haben die Aufklärungsphilosophen gesagt, ja, Gott gibt's schon. Von irgendwoher muss ja die Welt kommen. Aber Gott hat sich zurückgezogen, er hat gar keinen Kontakt mit uns Menschen, er würde auch nie mit uns sprechen und darum wäre es auch gar nicht möglich, dass Gott durch ein Buch zu uns sprechen würde. Vergesst die Bibel, das ist nicht Gottes Wort. Aber dieses Denken entwickelte sich weiter. Im 19. Jahrhundert kommt Charles Darwin. Und mit seinen Büchern legt er für viele Menschen den neuen Gedanken nahe. Eigentlich brauchen wir uns auch nicht bei dem Gedanken an einen Schöpfer aufzuhalten. Das Leben, die Entwicklung des Lebens könnte man sich vorstellen ohne Gott. Einfach durch natürliche Prozesse. Und so führte Darwin den Bibelraub weiter. Und jetzt, das ist ja ein Problem. Gerade Theologen sind sehr anfällig für den Zeitgeist. Und die wollen irgendwie modern wirken. Wir können selber herausfinden, woher das kommt. Und die haben diese Gedanken der Aufklärung aufgesogen und gleich in die Theologie eingebracht. Besonders zu erwähnen ist Julius Wellhausen. 1844 bis 1918. Wellhausen hat gesagt, die 5 Bücher Mose. Die sind gar nicht von Mose geschrieben. Und die ganze biblische Geschichte, die ist sowieso ganz anders abgelaufen. Die muss man sich so evolutionistisch vorstellen. Und er hat die Bibel einfach zerrissen und auseinander zerstückelt. Er hat gesagt, und überhaupt die 5 Bücher Mose, die sind von ganz verschiedenen Autoren, verschiedenen Quellen verfasst und dann zusammengefügt worden. Und jetzt verstehen Sie auch, wie ist das möglich? Da schickt man die Kinder in den Religionsunterricht und denkt, da hören sie was von der Bibel und wie interessant und wie gut die Bibel ist. Und ja, sie müssen mit ihren Kindern sprechen zu Hause. Und dann erzählen die, ja, der Religionslehrer hat gesagt, das sind Legenden und das haben sich Menschen früher so gedacht. Wie? Das ist Religionsunterricht. Das sind ja Bibelräuber. Die bringen ja die Kinder gerade weg davon, die Bibel überhaupt zu lesen und zu studieren. Und dann wird gesagt, ja, wisst ihr, das hat gar nie stattgefunden, ein Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Stadtmauern von Jericho, das ist alles nur eine Legende, dass die da runtergefallen wäre und so weiter und so fort. Die Archäologie widerlegt eigentlich die Bibel. Aber jetzt kommen wir zu A4. Im 20. Jahrhundert wird Europa die Bibel nochmals geschenkt. Gerade im 20. Jahrhundert, als der Unglaube sich so massiv in Europa ausbreitet, kommt es zu den fantastischsten archäologischen Entdeckungen überhaupt. Zum Beispiel die Entdeckung der Qumran-Schriftrollen. Ich habe heute wiederholt darüber gesprochen, über diese Tausenden von Bibelfragmenten, die da in der Wüste Judäa beim Toten Meer gefunden wurden, in 11 Höhlen und dann noch in weiteren Höhlen. Ich habe heute erzählt von Wadi Murabba'at, Nachal Arugot und Masada und noch mehr Bibelhandschriften aus der Antike, die belegen, wie genau die Bibel überliefert worden ist. Und viele archäologische Entdeckungen wurden gemacht, die plötzlich zeigten, ja, die Bibel ist zuverlässig. Die Bibel kann man so nehmen, wie sie da steht. Und das hat Europa nochmals eine Chance gegeben, zur Bibel zurückzukommen. Und weiter, das ist ja gar noch nicht so lange her. So um 1950 herum hat man entdeckt, übrigens, die Zellen des Menschen, die Zellen der Tiere, der Pflanzen, das sind ja fantastische Gebilde. Das sind nicht so primitive Klümpchen, wie Darwin die Einzeller bezeichnet hat, ja? Aus denen dann so das Leben sich allmählich aus diesen primitiven Anfängen herausentwickelt haben. Nein, man hat gemerkt, da gibt's ein Riesenmolekül in allen Zellen, die DNA. Und da ist mit einer chemischen Schrift von 4 Zeichen, sind 4 Basen. Je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, bedeuten die etwas anderes. Da ist alles kodiert. In jeder meiner Zelle steht auf der DNA, wie man Roger Libby bauen muss. Alles ist da im Bauplan enthalten. Und sogar noch mehr. Darum gibt es dann bei meinen Kindern einige Abweichungen. Natürlich, meine Frau ist auch noch schuld. Die hat auch eine DNA. Aber eben, ist unglaublich. Und bei jedem Krokodil in der Zelle steht der Bauplan, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei einer Rübe, wie man diese Pflanze mit Wurzel alles und Blättern alles, wie man das bauen muss. Alles kodiert. Und das ist so komplex, so kompliziert, das kann gar nicht durch Zufall entstehen. Das ist völlig absurd. Sie sagen aber, warum glauben dann trotzdem so viele Wissenschaftler daran, dass das durch Zufall entstanden ist? Ich will Ihnen etwas sagen. Wie viele das sind, können wir gar nicht so genau sagen. Weil viele Wissenschaftler, die würden auch nicht öffentlich darüber sprechen. Und das tun viele, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Ich kann Ihnen sagen, das ist ganz gefährlich, wenn Sie als Naturwissenschaftler in der Öffentlichkeit sagen, Sie glauben, dass das nicht durch Zufall entstanden ist, sondern das muss geplant sein. Und wenn Sie dann sogar noch sagen, von einem Schöpfer, Gott. Nur ein Beispiel. Wir haben in der Schweiz die ETH, die Eidgenössisch-Technische Hochschule. Das ist unsere Spitzenuni, ja, die auch im weltweiten Vergleich ganz oben steht. Und viele Schweizer sind sehr, sehr stolz auf die ETH. Aber ich sage Ihnen, ich habe ein ganz gebrochenes Verhältnis zu dieser Institution. Ein Bekannter von mir, ich darf ruhig den Namen sagen, André Ecken, der hatte mitgearbeitet bei der Dekodierung der DNA für das Pferd. Und da war eine Stelle ausgeschrieben an der ETH in Zürich. Da haben sich verschiedene beworben und auch der André Ecken. Und der hat die Stelle gekriegt. Aber dann gab es da so eine Sekretärin. Die spielen auch noch eine Rolle an der Hochschule. Und das kann eine gute Rolle sein oder eine schlechte. Aber diese Sekretärin hat ein bisschen gegoogelt. Und sagt, na, der André Ecken, das ist ein Kreationist. Der glaubt an Schöpfung. Und hat das dann weiter bekannt gemacht. Und er hat die Stelle nicht gekriegt. Aber die Stelle war mindestens 5 Jahre offen. Sie haben keinen gefunden wie den André aus Frankreich, aber er durfte die Stelle nicht haben. Und ein anderer Mitarbeiter, ich sage jetzt gar nicht, in welchem Bereich ist, sonst könnte man das eventuell noch herausfinden, wer das ist, der hat mir gesagt, ich gebe mir so Mühe, dass ich nicht darüber spreche, denn er hat Angst, dass er die Stelle verlieren könnte. Also Sie sehen, das ist eine gefährliche Sache. Ich habe jetzt nur so ein Beispiel gebracht, aber man könnte das ausdehnen weltweit an Unis, wie Leute wirklich, die verlieren ihre Stelle. Aber Sie müssen natürlich mit solchen Leuten zu Hause sprechen, so privat. Und dann werden Sie hören, natürlich kann das niemals durch Zufall entstehen. Ja klar, das ist so komplex. Und je weiter die Forschung geht, wird noch deutlicher. Es ist noch komplexer, als man noch vor Jahren gedacht hat. Es wird immer noch erstaunlicher. Und das gibt Europa nochmals die Gelegenheit, alles neu zu bedenken. Das ist mit einer Chance, zur Bibel zurückzukehren. Und dann noch etwas weiteres. 1948, am 14. Mai, wurde der Staat Israel gegründet. das jüdische Volk, das 2000 Jahre weltweit zerstreut war, ohne Heimat, überall gehasst und verfolgt wurde, nirgends zu Hause sein durfte, gründet den Staat Israel und Juden kehren zurück aus der ganzen Welt ins Land der Vorfahren. Und das ist alles in der Bibel prophezeit gewesen. Es wurde prophezeit, dass das jüdische Volk weltweit zerstreut werden wird, als Folge, wenn die Masse den Messias ablehnen würde. Und darum, ab dem Jahr 70, also bald nach der Kreuzigung von Jesus Christus, dem Messias, wurde das jüdische Volk zerstreut und hat das Land verloren. Und die Römer, die Europäer, haben eine große Rolle gespielt. Haben ihre Hauptstadt kaputt gemacht, Jerusalem, den Tempel dort, und haben dazu beigetragen, dass die Juden zerstreut wurden und das Land verloren. Und jetzt kehren sie zurück. Und alles war prophezeit in der Bibel. In allen Details. In unserer Zeit haben sich 180 Prophezeiungen erfüllt. Ich habe zu einem Buch geschrieben, lehnen wir wirklich in der Endzeit 180 erfüllte Prophezeiungen. Und das kann Europa, eben diese Tatsache der erfüllten Prophetie, in unserer Zeit zeigen, die Bibel ist Gottes Wort. In der Zeit der Reformation konnte man das nicht so nicht sehen. Da sah man einfach den von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, heimatlos. Aber da sah man noch nichts davon, dass die einmal weltweit gesammelt würden und dass der Staat wieder entsteht. Und, wurde auch vorausgesagt, und die umliegenden Völker wollen dann Israel ausrotten und zerstören. Sehen wir alles heute. Und Jerusalem wird die umstrittene Stadt werden, im Zentrum des Konflikts. Zacharia 12. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Wenn man zu viel trinkt, wird man zu verstehen, ja? Also die Leute werden crazy. Verrückt wegen Jerusalem. Und das erleben wir heute. Die ganze Welt ist da aufgeregt, was da mit Jerusalem geht. Aber das ist eine Chance für Europa gewesen, um die Bibel nochmals neu zu entdecken, als Gottes Wort. Und jetzt kommen wir zu E. 21. Jahrhundert. 11. September 2001. Diese Anschläge in New York. Die haben Auswirkungen gehabt. Und da entstand diese neue Bewegung, die man nennt, die neuen Atheisten. Und die sind ganz anders als die alten Atheisten. Man kann nicht einfach sagen, die alten Atheisten, die wären aggressive Menschen gewesen. Nein, das sind Leute, die sagen ihnen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, aber wenn sie das anders sehen, bitte, das ist ihre Sache. Aber bei den neuen Atheisten ist es oft schwierig, so zu diskutieren. Die sagen, die Christen sind dumm. Oder ich muss sagen, viele sagen, die sind dumm. Und Richard Dawkins ist so ein Beispiel als einer der Führenden in dieser Bewegung. Und auch die linke Politik, die ist darauf ausgerichtet, die Bibel zu kriminalisieren. Und wie geht das? Das ist unglaublich, diese Vorgehensweise. Die machen das so. Die sagen, wer Homosexualität als Sünde bezeichnet, das geht überhaupt nicht. Das geht jetzt überhaupt nicht. Und wer diese und diese und diese Lebensform von der Bibel her kritisiert. Das geht überhaupt nicht. Und so wird über diese Gender-Ideologie, die man sogar in die Kindergärten jetzt reinbringt und in die Volksschulen, da sollen die Kinder lernen, jeder kann selber wählen, ob er Frau sein möchte oder Mann. Wenn Mädchen gerne Mann sein möchte, soll es das tun. Und man kann alles, alles. Aber wehe, wer das sagt, das geht nicht. Die werden kriminalisiert. Und es werden Gesetze eingerichtet, dass, wenn man diese Dinge sagt, so wie das in der Bibel steht, dann kann man einen Gerichtsprozess kriegen. Das ist eine ganz neue Form der Christenverfolgung. Und die gleichen Leute, die sprechen von Toleranz. Und dabei bringen sie die unglaublichste Intoleranz. Ja? Und so sagen diese neuen Atheisten auch die linke Politik, die Bibel ist eigentlich unmoralisch. Weil sie diese und diese und diese Lebensform als Sünde bezeichnet. Die Bibel ist eigentlich ein gefährliches Buch. Da sollte man eigentlich die Jugend davor schützen. Und Sie sehen, das führt zu einem neuen Bibelraub ab dem 21. Jahrhundert. Nun, der Apostel Paulus hat im 2. Thessalonicher 2 das Geheimnis der Gesetzlosigkeit umschrieben. Ich muss Ihnen erklären, es gibt 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und alle diese Geheimnisse haben etwas zu tun mit dem Christentum. Mit der christlichen Kirche, christlichen Gemeinde. Die war im Alten Testament ein Geheimnis. Diesen Plan Gottes hat Gott erst durch die Apostel im Neuen Testament richtig entfaltet. Und nun, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, da erklärt der Apostel Paulus, dass sich im Rahmen der Christenheit, der christlichen Kirche, da wird sich eben nicht nur das Evangelium, die frohe Botschaft ausbreiten, sondern die Gesetzlosigkeit, das Böse, wird sich in der Christenheit ausbreiten, in einem Prozess. Und so gehört all das dazu, was man in der Geschichte der Kirche gesehen hat in der Vergangenheit, wie die Kirche von der Bibel wegkam. Und sogar die Kirche die Bibel geraubt hat. Das ist eigentlich absurd, wenn man sich überlegt. Wenn das Römische Reich die Bibel raubt, dann verstehen wir das noch. Aber wenn eine Kirche die Bibel raubt, wie geht das? Aber das entspricht genau dem, was der Apostel Paulus gesagt hat. Die Gesetzlosigkeit wird sich ausbreiten und entwickeln. Und zwar ganz besonders dann in einem Höhepunkt der Endzeit. Und da werde es zu einem großen Abfall kommen. Abfall. Ich habe mal darüber gesprochen an einem Ort in Deutschland und dann hat ein Kurde sich gemeldet und hat gefragt, was bedeutet Abfall? Heißt das Müll? Ich habe erklärt, nein, das bedeutet nicht Müll, sondern Abfall, das heißt, dass man von Gott wegkommt und von der Bibel. So abfällt. Natürlich. Habe ich ihm gesagt, ist das auch Müll? Aber eben, ist ein anderes Wort. Und dann hat er es verstanden. Ja, also in der Endzeit ein großer Abfall. Und was ist die Endzeit in der Bibel? In der Bibel ist das nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern das ist das Ende der langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Also es ist die Epoche, bevor Jesus Christus noch einmal kommt. Aber jetzt gut aufgepasst. In der Bibel ist die Endzeit die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung heimkehrt ins Land der Väter, den Staat wieder gründet und wo Jerusalem zum Taumelbecher der Völker wird. Und wir stellen fest, was ist geschehen in den vergangenen Jahrzehnten? Ich bin 1958 geboren worden. Aber ich kann Ihnen sagen, das war noch eine ganz andere Zeit als 2018. Also in diesen 60 Jahren, da ist schon was geschehen. Und ganz besonders habe ich das erlebt und irgendwie auch bewusst wahrgenommen als kleiner Junge in den 60er Jahren. Da geht etwas ab. Das war dann die Zeit der Jugendrevolution und dieser Jugendaufbrüche. Und man sagte, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit dieser biblischen Moral. Wir wollen leben, wie wir wollen und so weiter. Freier Lebensstil und Christentum, Schnee von gestern. Und wenn man sich überlegt, was da in diesen letzten 60 Jahren geschehen ist und wie viele Menschen, die sich früher noch als Christen bezeichnet haben, ist gar nichts mehr da. Gar nichts mehr da. Oder sogar wirklich ganz bewusst das Christentum über den Haufen geworfen. Und das sind nicht ein paar hundert oder ein paar tausend oder ein paar hunderttausend. Das sind Millionen in Europa, die sich so vom Christentum abgewendet haben. Man kann sagen, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, da hat sich das Christentum stetig ausgebreitet. Wie? Das ist eine zweite Frage. Aber wir haben noch nie erlebt, dass massenweise in der Christenheit die Menschen sich freiwillig, ohne Verfolgung, freiwillig vom Christentum abwenden. Aber in der heutigen Zeit ist das so. Und das entspricht diesem großen Abfall im Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und das macht deutlich, Jesus Christus kommt bald als der Richter der Welt. Und jetzt Coda. Dieser Anhang, den Sie am Schluss von der Pathetik noch gehört haben. Wir fragen uns, was hat das mir persönlich zu sagen? Was bedeutet die Bibel für mich persönlich? Und so sehen wir, Europa hat schon eine ganz spezielle Geschichte durchgemacht. Und Gott hat diesem Kontinenten nicht nur einmal die Bibel geschenkt, sondern gleich viermal. Aber sie wurde auch viermal geraubt. Aber gut, das ist europäische Geschichte. Und wir müssen unterscheiden unsere persönliche Geschichte von der europäischen Geschichte. Wir sind nicht einfach Europa, sondern jeder einzelne Mensch muss sich selber entscheiden. Welchen Weg will ich gehen? Und wir haben so viele Gründe. Und das war mein Anliegen in dem Vortrag heute Morgen, heute Nachmittag und jetzt auch heute Abend, zu zeigen, dass die Bibel absolut glaubwürdig ist. Wie man das auch in der Ausstellung da draußen im Foyer sehen kann. Und wir haben so viele starke Gründe und Argumente zu zeigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und nun ist die Frage ganz persönlich, was mache ich mit der Bibel? Lasse ich sie mir rauben oder will ich mir einen Zugang zu dem Buch der Bücher verschaffen? Und zwar nicht einfach nur so als interessantes Buch. Sie sehen, dieses letzte Bild habe ich bewusst so gewählt. Da liest einer die Bibel, aber das soll andeuten, betend. Nicht wahr? Die Bibel lehrt, durch das Gebet, das persönliche Gebet, können wir direkt mit Gott sprechen. Und er hört uns. Und durch die Bibel spricht Gott direkt zu uns. Und wir können wirklich die Erfahrung machen, dass wir beginnen, die Bibel zu lesen. Falls Sie noch kaum die Bibel gelesen haben, beginnen Sie vielleicht mit dem Johannesevangelium. Das hat sich bei vielen irgendwie als Einstieg sehr, sehr bewährt. Sie können auch woanders beginnen. Aber eine Möglichkeit, Johannesevangelium, lesen Sie einen Abschnitt. Oh, es beginnt gleich am Anfang. Sie werden dann stolpern und sich fragen, was heißt das? Im Anfang war das Wort. Was ist mit Wort gemeint? Ja, aber schauen Sie, Sie werden immer beim Lesen Dinge lesen, die Sie nicht verstehen. Aber Sie können sicher sein, Sie werden immer was verstehen. Und je mehr man liest, desto mehr versteht man. Und es ist ganz wichtig, dass man Gott bittet, er soll durch sein Wort zu uns sprechen. Und dann kann man wirklich erleben, wie Gott einem die Bibel öffnet. Und auch wenn man Leute kennt, die Bibel kennen und mit ihnen zusammen die Bibel liest, zusätzlich zu dem, dass man sie persönlich liest, das kann enorm helfen, um einen Zugang zur Bibel zu bekommen. Und diese ganze Botschaft der Bibel kann man in einen Satz zusammenfassen. Das ist Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da hat ein Waldarbeiter in Kanada Autostopp gemacht und ein Mann hat ihn dann aufgenommen Und er hat ihn gefragt, kennen Sie Johannes 3, Vers 16? Er hat ihn dann zitiert. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und da hat er den Baumfäller gefragt, wen hat Gott geliebt? Also die Achseln gezuckt. Hören Sie es nochmals. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wen hat er geliebt? Die Welt. Ja, und hat er auch sie geliebt? Und da habe ich mir dann verstanden, ja, ich gehöre auch zur Welt. Ja, dann hat er mich auch geliebt. Und dann hat er so weiter erklärt, also dann hat Gott auch seinen Sohn für sie persönlich gegeben. Und hat ihm erklärt, wie das geht, an den Sohn Gottes glauben. Das heißt, man bekennt seine persönliche Schuld, Gott bereut sie und nimmt im Glauben Jesus Christus als Retter an, der schon die Strafe für unsere Schuld, die wir in Ewigkeit verdient hätten, getragen hat am Kreuz. Und so ging die ganze Predigt über Johannes 3, Vers 16, 130 Kilometer lang. Und am Schluss hat dieser Baumfäller wirklich verstanden und hat das ganz persönlich in Anspruch genommen. Nicht wahr? Da sagt die Bibel, also hat Gott die Welt geliebt. Aber jetzt lesen Sie die Bibel und überlegen sich, ja, ich gehöre auch zur Welt. Also gibt es eine ganz persönliche Liebe Gottes zu mir. Und hier wird nicht gesagt, eben seinen Sohn gegeben, damit die Welt gerettet werde. Nein, es wird dann ganz persönlich, damit jeder, der an ihn glaubt. Das zeigt, man wird nicht automatisch gerettet. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten an einer Fachhochschule im Süden der Schweiz und dann kam ein Student zu mir und hat gesagt, ja, dann muss man sich bekehren. Also man muss sich bewusst Gott zuwenden, ja, das heißt ja bekehren. Man dreht sich um in seinem Lebensweg, bildlich gesagt, zu Gott. Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und das steht auch so und das erklärt anhand der Bibel, damit jeder, der an ihn glaubt, da hat er gesagt, er hätte gedacht, eines Tages kommt das so über einen. Da habe ich gesagt, da habe ich ihm erklärt, da kann einer warten, solange er will, und das geschieht nicht. Nein, es ist wirklich eine aktive Entscheidung, die wir fällen müssen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und sehen Sie, wenn man die Bibel dann genau liest, dann realisiert man hier, oh, wir haben doch auf der Volksschule gelernt, es gibt ja verschiedene Zeiten im Deutschen. Präsens, Zukunft von Futur und so weiter. Und was steht da? Nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist der Präsens. Nicht ewiges Leben haben wird, sondern als gegenwärtigen Besitz. Ja, genau, das ist diese Lehre der Bibel. Wer bewusst an Jesus Christus glaubt und sein Opfer auf Golgatha für sich in Anspruch nimmt, dem gibt Gott als Antwort auf diesen Glaubensschritt, diese Glaubensentscheidung, diese Lebensübergabe, gibt er ihm ewiges Leben. Ja, und wenn man ewiges Leben hat, ja, da muss man keine Angst mehr haben, dass es einmal eine Verdammnis gibt. Man besitzt das ewige Leben. Das ist ja unglaublich, da kann ein Mensch richtig frei werden. Es gibt also auch die Möglichkeit, Gewissheit zu haben, ich bin gerettet. Ich weiß, es gibt manche Christen, die denken, ja, ich habe an Jesus Christus geglaubt. Ja, ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Aber wenn jetzt jemand fragen würde, sind Sie sicher, wenn Sie jetzt heute sterben würden, wohin kommen Sie? Nein, das könnte ich jetzt nicht so behaupten. Und manche sagen, das wäre auch stolz, das zu behaupten. Aber ich sage Ihnen, der Apostel Johannes, der Apostel der Liebe, schreibt in 1. Johannes 5, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. ja, er hat den Brief geschrieben und so viele Argumente gegeben, damit man wissen kann, ich habe ewiges Leben, ich bin gerettet. Also das ist kein Stolz. Wenn die Bibel sagt, wir können das wissen. Und sehen Sie, was das für eine Befreiung ist für manche, die einfach so glauben, aber keine Gewissheit haben. Dann kann man sie anhand der Bibel wirklich dahin führen, es gibt diese Möglichkeit, dass man Sicherheit bekommt. Und das wirkt sich natürlich auf das ganze Lebensgefühl aus. Ich war, wenn man weiß, ich bin gerettet. Und wenn ich heute gehen muss, und keiner von uns weiß ja, wie lange wir noch da sind. Wir wissen, wie wechselvoll das Leben ist. Aber wenn man wissen kann, wenn ich gehen müsste heute, dann werde ich einziehen in die himmlische Herrlichkeit. Ich werde Jesus Christus begegnen. Ich habe ewiges Leben durch den Glauben an den Sohn Gottes. Das ist diese wunderbare Botschaft, die Gott Europa vor 2000 Jahren gab. Und dann nochmals in der konstantinischen Wende, dann nochmals in der Zeit des 16. Jahrhunderts und dann nochmals im 20. Jahrhundert. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Und noch etwas. Wir haben so viele Muslime in Europa heute. Ich sage Ihnen, die Muslime, die sind sowas von unsicher, was mit ihnen in der Zukunft geschieht. Weil sie bekommen gelehrt, man kann nie wissen, ob man in den Himmel kommt. Das ist völlig unsicher. Man kann als guter Muslim leben, aber Sicherheit hat man nie. Denn der Gott des Koran, Allah, muss sich nicht einmal an seine Verpflichtungen halten. Ein großer Unterschied. Der Gott der Bibel sagt, das, was ich versprochen habe, das werde ich auch ganz sicher einhalten. Aber ein Muslim lernt, Allah muss sich an nichts halten. Und darum, es gibt keine Sicherheit. Und es kann sein, im letzten Gericht wird Allah sagen, Gehenna, Hölle. Aber es gibt im Koran den Hinweis, wenn man als Dschihadist, als Kämpfer im Heiligen Krieg fällt, dann kommt man sofort ins Paradies. Oh. Jetzt verstehen Sie, wie ist das möglich, dass es so viele Menschen gibt, die sich motivieren lassen für den Dschihad weltweit? Das macht doch irgendwie klar, dass viele Menschen diesen Wunsch haben nach Sicherheit. Und man kann ihnen sagen, schau mal, das ist wirklich der verkehrte Weg. Du stürzt dich ins Unglück und andere Menschen. Aber es gibt diese frohe Botschaft der Bibel und die zeigt uns, wir können Sicherheit der Errettung bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann kannst du andere Menschen froh machen, indem du als Christ lebst und sogar deine Feinde liebst und Gutes tust denen, die dich hassen. Das ist so anders. Und du kannst wirklich diese Sicherheit und diese Freude der Errettung bekommen. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Vielen Dank fürs Zuhören.